Sie sind dabei, wenn neues Leben beginnt. Helfen Kindern und Eltern beim gemeinsamen Start, sind Geburtsbegleiterinnen, Seelentrösterinnen und ab und an sogar Motivationstrainerinnen. Die Hebammen im Kreißsaal des Klinikum Fulda. Rebecca Fehre ist eine dieser Frauen, die ihren Job mit absoluter Leidenschaft machen. Heute finden wir sie allerdings nicht im Kreißsaal, sondern hier im Podcaststudio, wo sie aus ihrem Arbeitsalltag erzählt, von den besonderen Momenten und Herausforderungen und auch den einen oder anderen Tipp für werdende Eltern mit im Gepäck hat. Herzlich willkommen, Frau Fehre, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Wie sieht so ein typischer Arbeitstag oder so eine Schicht im Kreißsaal des Klinikums Fulda aus? Also sofern es das überhaupt gibt.
Es gibt es tatsächlich gar nicht. Also jeder Tag ist was ganz Besonderes. Jeder Tag ist ganz neu. Man muss mit allem rechnen. Man muss auf alles gefasst sein. Man muss wirklich offen sein für das, was an dem Tag kommt. Und ich persönlich gehe jeden Tag mit Freude dann in den Kreißsaal, wenn ich in den Kreißsaal darf.
Was zeichnet denn die Geburtshilfe am Klinikum Fulda besonders aus?
Das Team. Das Team im Klinikum Fulda ist unwahrscheinlich gut. Die Zusammenarbeit, die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist unwahrscheinlich wichtig. Wir haben ein tolles ärztliches Team, wir haben ein tolles Hebammenteam, was in den letzten Jahren sehr gewachsen ist. Und das ist wirklich eine super tolle Zusammenarbeit, auch mit der Kinderklinik, mit der Anästhesie, alle, die involviert sind. Man hat immer einen sehr respektvollen Umgang miteinander und man hat das Gefühl, man arbeitet Hand in Hand.
Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wir haben natürlich auch einen Maximalversorger mit dem Klinikum Fulda. Was bedeutet das konkret für Menschen, die Kinder bekommen? Sie haben das Perinatalzentrum. Alles ist sehr, sehr gut vernetzt, oder?
Genau. Das Perinatalzentrum zeichnet aus, dass wir im Prinzip im Haus sämtliche Schwangerschaftswochen aufnehmen dürfen und dann auch entbinden dürfen. Natürlich, wenn irgendwelche operativen Sachen sind mit den Kindern, dann müssten wir das natürlich vorher verlegen. Aber grundlegend ist das Klinikum Fulda so aufgestellt, dass wir auch die ganz kleinen Frühchen begleiten dürfen, bei der Geburt begleiten dürfen und dann die Kinderklinik im Hinterhalt steht sozusagen, im Petto steht und dann wirklich sofort mit eingreifen kann und die Erstversorgung übernehmen kann.
Also größtmögliche Sicherheit und individuelle Betreuung für alle, die zu Ihnen kommen?
Ganz genau, größtmögliche Sicherheit, ja.
Wie sieht Ihr Team aus?
Also wir haben das große Glück, dass in den letzten Jahren unser Team sehr gewachsen ist und wir haben eine sehr, sehr große Bandbreite. Wir haben viele junge Hebammen, die frisch vom Studium gekommen sind, oder von der Ausbildung noch gekommen sind, aber wir haben auch sehr, sehr, sehr erfahrene Hebammen mit teilweise 30, 35 Jahre Berufserfahrung. Also es ist wirklich eine Bandbreite, die gegeben ist, wo jeder voneinander auch mit lernen kann und da ist auch nicht das Gefüge so, dass die erfahrene Hebamme alles weiß, sondern dass wirklich, wir lernen alle voneinander. Sowohl von den Jungen lernen die erfahrenen Hebammen, aber auch genauso umgekehrt.
Jetzt geht das natürlich alles schon ein bisschen früher los, bevor man dann letztlich zur Geburt zu Ihnen kommt. Wie läuft denn der erste Kontakt ab? Also was ich mich gefragt habe, bevor ich ein Kind bekommen kann, wann muss ich diese ganzen Papiere abgeben? Gibt es überhaupt Papiere, die ich abgeben muss? Wie läuft das mit der Geburtsanmeldung? Gibt es Informationsabende, Sprechstunden? Wann sollte ich anfangen, die Geburt zu organisieren und kann ich das überhaupt?
Organisieren ist ein interessantes Wort. In dem Zusammenhang organisieren kann man relativ wenig, aber man kann sich sehr gut darauf vorbereiten. Das Klinikum bietet die Kreißsaal-Informationsabende an, wo, wenn der Kreißsaal frei ist, auch die Kreißsäle gezeigt werden können, wo Fragen gestellt werden können, wo organisatorische Dinge besprochen werden können, wo wirklich die Hebammen und die Schwestern von der Wochenstation mit bereitstehen, auch teilweise von der Kinderklinik jemand mit dabei ist, wo dann wirklich sämtliche Fragen gestellt werden können. Im Klinikum Fulda darf sich jeder anmelden, der möchte. Es ist nicht zwingend erforderlich, sich anzumelden im Klinikum. Wenn man sich unsicher ist, ob man sich anmelden muss oder nicht, darf man sich gerne im Klinikum melden. Wir hören uns die Geschichte an, wir hören uns die Anamnese an und dann entscheiden wir, ob eine Geburtsplanung notwendig ist mit unserer Ärztin dann und mit der Hebamme oder ob wir sagen können, sie darf sich gerne vorher anmelden, um die Papiere anzulegen. Aber es muss nicht unbedingt notwendig, also es ist nicht unbedingt notwendig. Es darf jeder zu uns kommen und entbinden.
Also jederzeit kann ich sagen, ich möchte mein Kind im Klinikum Fulda bekommen.
24/7 stehen wir bereit.
Welche Atmosphäre erwartet denn die werdenden Eltern dann im Kreißsaal, wenn sie dort ankommen?
Das komplette Team der Geburtshilfe versucht immer, eine ganz ruhige Atmosphäre zu schaffen. Es ist nicht immer möglich, das geben wir auch zu. Manchmal ist auch viel los im Kreißsaal, aber wir versuchen wirklich, alle Paare ganz individuell zu betreuen und aufzunehmen und versuchen, so ruhig wie möglich das Ganze zu gestalten. Jede Frau ist, wenn die in den Kreißsaal kommt, in einem eigenen Zimmer. Wir haben jetzt keine Zimmer im Kreißsaal selber, wo man Überwachungsräume zu zweit hat. Das sind wirklich immer Einzelzimmer. Auf der Wochenstation ist es natürlich anders. Aber grundlegend, die Atmosphäre ist immer sehr ruhig und sehr besonnen grundlegend. Die Frauen, die dürfen sich da wirklich entfalten. Und wir haben viele Möglichkeiten, was Touren angeht, was Bewegung angeht, was Wärme angeht, was Schmerzmedikation angeht. Also wir haben eigentlich sehr viel zu bieten und die Frauen dürfen sich da wirklich entfalten.
Eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, bevor ich ein Kind bekommen habe, wann weiß ich, dass ich zu Ihnen komme? Darf, sollte, müsste?
Dürfen jederzeit. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn man sich unsicher ist, darf man gerne im Kreißsaal anrufen. Wir sind jederzeit zu erreichen. Man kann mit der Hebamme sprechen, ob es schon zwingend erforderlich ist, in den Kreißsaal zu kommen. Ich persönlich aus Hebammensicht sage immer, man muss es nach dem eigenen Bauchgefühl entscheiden. Sobald man sich unsicher fühlt, soll man lieber einmal mehr in die Klinik fahren, wie einmal zu wenig. Wenn die Geburt noch nicht losgeht, kann man auch jederzeit nochmal nach Hause gehen. Das ist kein Problem. Wenn jetzt eine Frau am Entbindungstermin, also bei einer reifen Schwangerschaft, einen Blasensprung hat, darf die sich gerne noch mal ein bisschen zurecht machen. Die darf noch was essen, was trinken und darf sich dann, wenn sie sich demnach fühlt, dann auch in den Kreißsaal kommen. Bei Wehen ist es immer sehr, sehr unterschiedlich, weil das Schmerzempfinden einfach wahnsinnig unterschiedlich ist. Und da muss wirklich jede Frau individuell für sich entscheiden, brauche ich hier Unterstützung, brauche ich irgendwie einen Zwischenstand, wie ist es mit meinem Muttermund? Da darf jede Frau jederzeit in den Kreißsaal kommen.
Und Sie haben so schön gesagt, das Bauchgefühl. Ich finde, das passt in dem Fall noch ein bisschen besser, als das sowieso schon der Fall ist bei medizinischen Dingen. Also das Bauchgefühl entscheidet da ganz maßgeblich mit. Ganz genau. Können Sie mal ganz kurz für uns, für die Zuhörer erklären, was sind die Phasen der Geburt?
Puh, das ist schwierig zu sagen. Also wir haben einmal eine Latenzphase. Das ist so eine Phase, wo der Körper noch nicht so richtig weiß, hat er Wehen, hat er keine Wehen. Die Frauen haben Schmerzen, es zieht und es tut sich aber noch nicht regelmäßig was am Muttermund. Und die kann teilweise sehr, sehr lang gehen. Die Eröffnungsphase beginnt dann wirklich ab dem Moment, wo der Muttermund kontinuierlich aufgeht. Und dann gibt es diese Austrittsphase, das ist dann wirklich diese Phase, wenn der Muttermund vollständig eröffnet ist und dann das Baby dann auch vollständig geboren wird. Die Geburtszeit ist auch immer wirklich die Zeit, wenn das Kind komplett aus dem Mutterleib ausgetreten ist, in Anführungszeichen. Und danach beginnt dann noch diese Postplazentarphase und Plazentarphase, also wenn dann die Nachgeburt noch kommen muss. Das sind dann so in der Regel eine halbe Stunde, gibt man gerne Zeit, bis die Plazenta dann kommt. Und dann noch 2 Stunden sind die Frauen dann noch im Kreißsaal, um anzukommen, um diese erste Zeit als Familie zu genießen und sich kennenzulernen.
Zeit für alle möglichen Gefühle, oder, die man in der Zwischenzeit haben kann. Also was erleben Sie da alles mit? Wahrscheinlich Angst, aber auch viele ganz große positive Gefühle.
Also sehr große Emotionen, egal in welche Richtung. Es ist natürlich am Anfang immer erstmal die Angst, weil gerade beim ersten Kind die Frauen oft nicht wissen, was auf sie zukommt. Manche Männer auch manchmal sehr hilflos sich fühlen, wobei allein dieses Dasein unwahrscheinlich viel positive Energie der Frau gibt, was die Männer oft gar nicht so wahrnehmen. Und Freude, ganz viel Freude, endlich irgendwie das Kind in den Arm nehmen zu dürfen, was sie 9 Monate oder 10 Monate in sich getragen haben und das neue Individuum einfach kennenlernen zu dürfen.
Schauen wir doch gerade mal auf diese ganz entscheidende Rolle, die die Begleitperson im Kreißsaal hat. Also das kann Partner, Partnerin, Vertrauensperson sein. Wie kann man sich da, also da kann man sich ja eigentlich gar nicht bilderbuchhaft verhalten wahrscheinlich, man ist selbst vollkommen überfordert. Wie sollten sich am besten Begleitpersonen, wenn möglich, verhalten? Wie kann man, das ist vielleicht noch viel treffender, die Partnerin unterstützen?
Also es gibt keine Verhaltensregeln bei uns im Kreißsaal, weil jeder Mensch einfach sehr individuell ist und jeder lebt auch sehr individuell und das ist auch sehr gut so. Wichtig ist einfach ein bisschen auf die Bedürfnisse der Frau mit eingehen. Es gibt Frauen, die brauchen unwahrscheinlich viel Körperkontakt unter der Geburt. Es gibt Frauen, die wollen überhaupt gar keinen Körperkontakt. Wir versuchen, die Männer dann immer auch so ein bisschen abzulenken, dass wir uns mit denen unterhalten, selbst wenn es über Fußball ist. Wir sind da wirklich sehr, sehr offen für alles und die Männer, die sind einfach, oder die PartnerInnen sind immer herzlich willkommen und die machen einfach das, was gerade ihr Bauchgefühl auch sagt. Auch da ist das Bauchgefühl unwahrscheinlich wichtig.
Und manchmal gibt es wahrscheinlich auch die Punkte, wo man mal kurz den Raum verlassen muss, weil es vielleicht auch zu groß wird, oder?
Ja, und das ist auch in Ordnung. Also das ist wirklich okay, wenn der Partner oder die PartnerIn einfach mal kurz aus dem Kreis heraus muss, ist gar kein Problem. Der Kreissaal ist 24/7 offen, der darf dann auch mal ganz kurz raus und jederzeit wieder reinkommen, um einfach mal kurz durchatmen zu können.
So individuell, wie diese ganzen Gefühle eben sind und wie die Menschen sind, die zu Ihnen kommen, um Kinder zu bekommen, so individuell sind, glaube ich, auch die Formen und Möglichkeiten, die die Geburt im Klinikum Fulda ausmachen. Also welche Hilfsmittel nenne ich jetzt das Ganze mal? Was gibt es? Wie kann man bei Ihnen sein Kind bekommen?
Bei uns kann man in sämtlichen Positionen sein Kind bekommen, ob das im Stehen, im Liegen, in Seitenlage, im Vierfüßlerstand. Wir haben Hocker zur Auswahl. Wir haben in jedem Kreissaal zum Touren Matten zur Verfügung, wo die Frauen sich auch so ein bisschen dehnen können. Also ist wirklich alles möglich. Genauso wie eine Gebärwanne. Wir haben bei uns im Haus eine Gebärwanne, die genutzt wird, die auch immer mehr genutzt wird, was wir sehr schön finden. Natürlich haben wir dann auch den OP mit im Kreißsaalbereich. Das ist sehr, sehr positiv für uns, weil wir dann einfach unwahrscheinlich schnell sein können, was wir natürlich immer nicht wollen. Aber es ist wirklich so, wir haben die Möglichkeit, im Kreißsaal selber haben wir einen OP-Bereich, wo wir dann wirklich schnell handeln können.
Wie hat sich denn, Sie haben so ein paar, ich nenne es jetzt mal Trends auch genannt, Wassergeburt beispielsweise. Aber mal ganz grob gefragt, wie haben sich denn die Geburtstrends, nenne ich es mal, im Vergleich mit der Realität vielleicht auch über die Jahre so verändert? Welche Ideen bringen werdende Eltern mit? Welchen Zahn muss man ihnen vielleicht auch manchmal ziehen? Das Thema Geburtsplan ist vielleicht auch ganz wichtig. Wie wichtig ist so ein Geburtsplan? Was steht da für gewöhnlich drin? Wie flexibel muss man da auch bleiben? Vielleicht haben Sie da ja auch eine besondere Geschichte, die Ihnen im Kopf geblieben ist.
Also ein ganz großer Trend im Moment ist tatsächlich der Geburtsplan. Ich persönlich finde einen grundlegenden Plan für die Geburt, es kann sehr hilfreich sein für die Frauen, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, was kann auf mich zukommen, was kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es aber teilweise manchmal schwierig, wenn dieser Plan zu fix genommen wird und man sich so an diesem Plan festhält, dass man vielleicht nicht mehr ganz so offen ist für andere Möglichkeiten, die vielleicht noch die Geburt mit unterstützen könnten. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass so ein Geburtsplan auch ein Hindernis darstellen kann, nicht muss, aber kann. Deswegen fände ich es immer total super, wenn die Frauen offen sind für alles, was im Kreißsaal passiert, ihre Wünsche mit einbringen, das finde ich unwahrscheinlich wichtig, ganz klar kommunizieren, weil es ist schon so, dass da zwei Menschen aufeinandertreffen, die sich vielleicht vorher noch nie im Leben gesehen haben und dann ist es unwahrscheinlich gut, wenn die Kommunikation einfach wirklich ganz hoch gesetzt wird und miteinander gesprochen wird, welche Wünsche sind da, was kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber könnte ich vielleicht ausprobieren, dass man da wirklich in der Kommunikation bleibt.
Aber man hat ja trotzdem auch durchaus Hemmungen im Umgang miteinander sicherlich.
Tatsächlich kann und muss man das, glaube ich, in dem Beruf der Hebamme ein bisschen ausschalten. Das ist auch okay so. Für mich ist das mein Alltag. Ich habe damit gar keine Probleme mehr, egal welche Person da vor mir ist. Ich mache da auch keine Unterschiede. Grundlegend ist es aber wirklich so wenig wie möglich. Also, dass wirklich nur untersucht wird oder die Frau angefasst wird, wenn sie das möchte oder wenn das medizinisch erforderlich ist, das finde ich immer sehr, sehr wichtig dann. Aber jetzt nur um das Bedürfnis zu stillen sozusagen, dass ich jetzt weiß, wie weit der Muttermund unbedingt ist, was jetzt irgendwie keine Konsequenz hat. Man sollte sich das dann schon auch immer so ein bisschen überlegen, wann untersuche ich und ist es wirklich notwendig.
Also keine Scham.
Man
braucht wirklich keine Sorge haben, wenn man in den Kreißsaal kommt. Wie hat sich das denn vielleicht auch durch, also die Erwartungen, mit denen man zu Ihnen kommt, wie haben sich die vielleicht auch so Ideale durch Social Media etc. geändert? Haben Sie das Gefühl, das hat einen Einfluss? Haben Sie vielleicht auch eine skurrile Situation schon mal dadurch erlebt? Ich kann mir das durchaus vorstellen.
Social Media hat natürlich einen Einfluss. Es ist schon so, dass die perfekte Welt gezeigt wird. Und man muss dann als Hebamme, egal ob in der Betreuung im Krankenhaus oder auch in der Betreuung zu Hause als selbstständige Hebamme, muss man den Frauen oder den werdenden Eltern wirklich auch so ein bisschen zeigen, dass nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass es auch harte Zeiten sein können, aber die Kinder einem unwahrscheinlich viel zurückgeben. Und das muss irgendwie im Blick behalten werden. Im Kreißsaal selber skurrile Situationen finde ich weniger. Es sind manchmal Aussagen, wenn dann die Partnerinnen kommen und sagen, ich habe einen Blasensprung oder ich habe Wehen oder wir haben Wehen. Das ist schon immer sehr lustig für uns auch, aber es ist wirklich, bringt dann auch Spaß mit.
Also man verschmilzt dann so miteinander, dass man wirklich eins wird und dann hat der Partner oder die Partnerin dann auch den Blasensprung.
Teilweise
vor
schon.
Vor lauter Mitgefühl. Okay, verstehe. Aber gut, das ist natürlich auch ein Gemeinschaftsprojekt, klar, je nachdem. Welche, neben diesen Momenten, wo man auch mal ein bisschen schmunzeln muss, kommen die Partnerinnen und Partner, aber eben auch die Gebärenden ja auch ganz oft mit Sorgen und Ängsten. Was sind so, wo Sie sagen, das sind die häufigsten Ängste und Sorgen, die Gedanken, wo wir vielleicht auch versuchen, die Angst so ein bisschen zu nehmen bei den Paaren?
Das, was ich wahrnehme, ist wirklich, dass die Partner oder Partnerinnen oft dieses Gefühl haben, machtlos zu sein, dass sie keine Unterstützung geben können, weil sie nicht viel machen können, egal ob das unter der Geburt ist oder nach der Entbindung oder vielleicht sogar schon in der Schwangerschaft. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Frauen oder die Partnerinnen, die unterschätzen dieses Dasein, dass sie einfach an der Seite sind, eine mentale Unterstützung bieten. Das ist einfach das Beste, was die machen können. Und da muss man die Partner einfach stärken, dass das Dasein einfach unwahrscheinlich wichtig ist und meistens schon genug ist.
Einfach für die Person, die das da gerade durchziehen muss,
ganz
da
genau
zu sein, an der Seite zu sein, die Hand zu halten und was auch immer gerade gebraucht wird, ob es der Müsli-Riegel ist oder was auch
oder
immer.
Oder mal ein feuchtes Tuch
oder
auf die Stirn.
Tuch, genau. Aber die Sorgen der Mütter sind dann wahrscheinlich oftmals ganz andere, oder?
Die Sorgen der Mütter im Kreißsaal selber treten die tatsächlich durch den Schmerz ein bisschen in den Hintergrund. Natürlich sind immer noch Ängste da. Schaffe ich das? Habe ich genug Energie? Habe ich genug Kraft? Aber der Schmerz im Kreißsaal ist ein großes Thema, logischerweise. Es gibt kein Kind ohne Schmerzen, leider Gottes. Aber dieser Wehenschmerz hat ja auch was Positives. Es bereitet auch die werdende Mutter darauf vor, dass sie bald ein Kind im Arm hat. Und man muss versuchen, da so ein bisschen das Positive dran zu sehen. Wir haben ja im Haus natürlich auch viele Möglichkeiten, um den Schmerz ein bisschen zu lindern und ein bisschen erträglicher zu machen. Aber er gehört natürlich auch dazu und deswegen treten da die Ängste oft so ein bisschen in den Hintergrund und die Frauen sind dann oft sehr, sehr fokussiert auf das, was sie gerade tun.
Und man kann sich den Schmerz, haben Sie ja gesagt, auch erleichtern. Welche Möglichkeiten, welche Methoden gibt es denn?
Also ganz viel mit der Atmung. Die Atmung hat unwahrscheinlich viel Einfluss darauf, um Schmerzen zu verarbeiten. Das ist nicht nur bei den Wehenschmerzen grundlegend, wenn man Schmerzen hat, wenn man sich mit der Atmung beschäftigt, kann die Atmung wirklich unwahrscheinlich erleichternd wirken, natürlich nicht komplett schmerzlindernd, das ist natürlich nicht der Fall, aber die Atmung ist immer erstmal so das Erste. Wir haben Wärme, ist für viele Frauen unter der Geburt unwahrscheinlich erleichternd und natürlich gehen wir dann noch weiter mit homöopathischen Mitteln oder dann natürlich auch mit Medikamenten über die Vene oder in den Muskel im Haus. Wir haben ein Tensgerät, was wir nutzen können zur Schmerzerleichterung. Wir haben Lachgas im Haus und natürlich dann auch in Zusammenarbeit mit unserer Anästhesie im Haus die PDA.
Also viele Möglichkeiten und jeder kann sich da auch seinen Weg, jede Mutter, jede werdende Mutter kann sich da so ihren Weg auch suchen.
Individuell, ganz genau.
Sie haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, es gibt ja diesen Mythos der perfekten Geburt, der durch Social Media wahrscheinlich nicht, nicht reduziert wird, sondern wahrscheinlich eher stärker wird. Was denken Sie persönlich nochmal darüber? Vor allem, was mich interessieren würde, wenn Sie sagen könnten, das wäre in meinen Augen die ideale Geburt. Gibt es sowas? Können Sie das überhaupt sagen? Wie würde diese für Sie aussehen?
Für mich persönlich die ideale Geburt wäre, glaube ich, dass ich für mich mit dem Schmerz selber umgehen kann erstmal. Aber das ist natürlich eine Idealvorstellung. Es funktioniert natürlich nicht immer. Dass ich jemanden an meiner Seite habe, sowohl Partner, Partnerin, aber auch medizinisches Personal. Und das ist in erster Linie natürlich die Hebamme, die im Raum mit dabei ist. Wenn wir das Glück haben, sogar die 1:1-Betreuung, die einfach nur da ist und gar nicht unbedingt so viel interveniert, sondern einfach nur da ist, beobachtet. Die Arbeit der Hebamme ist unwahrscheinlich viel beobachten. Wo ist eine Veränderung? Kann ich irgendwo was wahrnehmen? Kann ich vielleicht unterstützen? Braucht die Frau gerade Unterstützung oder nicht? Das ist für mich so dieses Ideale. Wie dann die Geburt letzten Endes, egal in welcher Position, ich denke, das ist immer ganz individuell, weil das ist ja auch ein Mechanismus, es ist ein Geburtsmechanismus, es sind viele Faktoren, die da mit einspielen und dann ist mal die Gebärposition im Vierfüßler die richtige, dann ist vielleicht eher in Seitenlage die Gebärposition die richtige oder der Hocker. Oder vielleicht auch klassisch auf dem Rücken, was auch seine Vorteile bringen kann.
Also man probiert da auch ganz viel aus und die Geburt ist keine Einbahnstraße, so haben wir jetzt angefangen, so bringen wir es zu Ende, sondern wir schauen, also es ist ein dynamischer Prozess,
richtig? Ein ganz dynamischer Prozess und wir turnen unwahrscheinlich viel im Kreis ein.
Also sportlich.
Genau.
Das heißt, Sie brauchen ganz, ganz feine Antennen, das haben wir jetzt auch schon bemerkt, wenn Sie so erzählen. Diese feinen Antennen nehmen dann auch wahrscheinlich umso schneller wahr, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, wenn die Geburt nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Wie reagiert dann Ihr Team? Wie verhält sich das Team bei Komplikationen, um die maximale Sicherheit für die Mutter und das Kind zu gewährleisten?
Also grundlegend ist die Hebamme erstmal diese erste Ansprechpartnerin, die oft das erstmal wahrnimmt aus dem physiologischen Verlauf heraus. Wenn da irgendwas nicht mehr der Norm entspricht, in Anführungszeichen, dass im Prinzip das vielleicht Komplikationen auftreten, egal ob das jetzt von mütterlicher Seite oder von fetaler Seite. Wir gehen unwahrscheinlich viel im Team in die Kommunikation, sowohl die Hebammen untereinander und wir haben ein sehr gutes geburtshilfliches Ärzteteam, die auch immer vor Ort sind, mit dem wir auch regelmäßig Zwischenstände diskutieren teilweise und noch so ein bisschen überlegen, okay, wie können wir vielleicht da noch unterstützen, wie können wir oder müssen wir eingreifen? Warten wir ab? Wir haben die CTG-Überwachung bei uns im Haus, wo wir wirklich auch kontinuierlich die Überwachung gewährleisten können. Wir müssen es nicht, wenn es physiologisch verläuft, kontinuierlich alles überwachen, aber wir haben die Möglichkeit und da können wir dann auch frühzeitig eingreifen und es wird immer auch da aufgeklärt, die werdenden Eltern, ist jetzt hier eine Intervention erforderlich oder was wir empfehlen würden und dann diskutieren wir das auch ein bisschen mit oder wir reden mit den werdenden Eltern, um das so ein bisschen zu erklären, was jetzt gerade vielleicht auch unsere Sorgen sind, dass wir da vielleicht auch gerne intervenieren würden und was wir da machen würden. Also es wird wirklich sehr viel aufgeklärt und die Entscheidung zusammen mit den werdenden Eltern getroffen.
Nicht über den Kopf hinweg, also die Geburt ist etwas, wo ich zu jedem Zeitpunkt mitentscheide.
Definitiv.
Und wenn dann alles gut gegangen ist, was passiert dann in den ersten Stunden nach der Geburt?
Im Kreißsaal selber, habe ich ja schon gesagt, so 2 Stunden nach der Geburt ist die frisch gebackene Familie erstmal wirklich unter sich und darf sich kennenlernen. Wir als Personal kommen natürlich immer zwischendurch rein, schauen, dass alles gut ist, dass es der Mama gut geht, dass es dem Kind gut geht. Wir möchten, dass das Kind tatsächlich die erste Zeit komplett gebondet wird. Das heißt, entweder bei der Mutter oder beim Vater oder beim Partner. Dass wirklich dieser Hautkontakt ermöglicht wird, weil der unwahrscheinlich wichtig ist. Sowohl für das Kind als auch für die frisch gebackenen Eltern. Im Kreißsaal selber versuchen wir noch das Kind anzulegen, dass das erste Stillen, wenn das gewünscht wird, noch probiert wird oder auch gemacht wird. Das erste Anlegen ist immer wichtig, wenn der Wunsch des Stillens da ist, dass man das da schon einfach probiert. Auch wenn noch nicht viel Milch kommt, es ist das Kolostrum, diese erste Muttermilch, die da ist. Es sind ganz wenige Tropfen, aber unwahrscheinlich nahrhaft, und das sollen die Kinder auch definitiv mitbekommen. Und für mich persönlich ist es immer ganz wichtig, dass da ganz viel Ruhe da ist, dass dann vielleicht auch die erste Zeit der Besuch ein bisschen weniger ist, dass, dass die Familie erstmal für sich ankommt. Es ist sowieso schon sehr wenig Zeit im Krankenhaus nach der Geburt. Es sind ja meistens nur noch diese 2 Tage, bis dann die U2 vom Kinderarzt gemacht wurde, dass die wirklich genossen wird, dass sich kennengelernt wird, vielleicht auch im Familienzimmer die Übernachtung möglich ist. Also es soll immer genossen werden.
Und da kommen ja auch tatsächlich auch schon, Sie haben die U2 schon angedeutet, auch die ersten Untersuchungen im Haus.
Die erste U1, also diese erste Untersuchung, die findet tatsächlich noch in den ersten 2 Stunden statt, im Kreißsaal selber. Das Kind wird ja auch direkt nach der Geburt beurteilt mit dem Abgasscore, wird die Atmung, der Puls, der Tonus, die Hautfarbe und die Reflexe sofort beurteilt. Das kriegen die Eltern oft gar nicht mit, weil das bei uns einfach in Fleisch und Blut ist.
Zum Teil. Zum Teil bekommt man das mit.
Genau. Das sind oft Blickdiagnosen oder mal eine kurze Hand, die am Kind liegt. Da wird schon dieser Abgasscore gemacht. Im Kreißsaal selber wird dann noch das Vitamin K gegeben. Das ist einmal zur Unterstützung der Blutgerinnung. Das bekommen die Kinder bei der U2 und bei der U3 dann auch nochmal. Im Kreißsaal wird das Kind gewogen und gemessen. Natürlich muss alles vermessen werden bei uns. Einfach auch, um dann eine Meldung machen zu können, weil das Kind muss ja auch gemeldet werden ans Standesamt. Und auf der Wochenstation findet dann noch der Hörtest statt, die Blutuntersuchung mit dem Stoffwechselscreening und dann noch die U2 vom Kinderarzt.
Und ich erinnere mich auch, da sind noch so ganz schöne Momente auch ganz am Anfang. Sie machen nämlich, das haben Sie unterschlagen, nicht nur diese medizinische Einschätzung, sondern da werden die ersten Fotos gemacht vom Kind.
Ja,
nach
das
der Geburt, so ein kleines Foto, dann gibt es mal einen Fußabdruck und solche Sachen. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber das fand ich ganz toll. Das ist bei uns ein Heiligtum.
Das stimmt. Also den Fußabdruck, den machen wir auch wirklich. Das machen wir auch immer noch und das wollen wir auch definitiv beibehalten. Das Foto für mich persönlich ist immer eine Herausforderung, weil ich und Fotos ist immer nicht ganz so gut, aber ich sage immer, meine Fotos kommen von Herzen, die schönen kommen vom Fotografen, aber wir geben uns Mühe.
Auch über den eigentlichen Kompetenzbereich hinaus.
Ganz genau.
Sehr schön. Und Sie haben es auch schon gesagt, danach kommt die Wöchnerinnenstation, auf die man dann verlegt wird. Wie viel Verbindung besteht dann tatsächlich noch zwischen Ihrem Team und dem Team dort?
Tatsächlich leider nicht mehr ganz so viel. Also wir arbeiten schon sehr, sehr eng zusammen, aber uns als Hebammen oder den meisten Hebammen ist es natürlich schon nochmal ein Bedürfnis, dann auch zu gucken, wenn in den Folgediensten oder wenn die Hebamme Folgedienste hat, dann auch nochmal auf Station vorbeizugehen und zu fragen, wie geht's, alles gut, gut angekommen, alles gut verarbeitet auch, einfach um zu fragen, wie ist der Stand. Also das ist mir persönlich auch wichtig und ich mache das auch sehr, sehr gerne. Aber ich weiß auch persönlich, dass es sehr, sehr viel ist in den ersten 2 Tagen nach der Geburt.
Die Hebammen im Kreißsaal, die sind immer da. Also da ist immer eine Hebamme vor Ort, das wissen wir jetzt. Wie sieht es dann aber vorher schon und schließlich auch nach der Geburt zu Hause aus? Also das Thema Hebammensuche, habe ich auch im Freundeskreis festgestellt, ist für viele gar nicht so ein einfaches Thema. Sie sind natürlich gefragt.
Ja, definitiv. Es wird teilweise wirklich schwierig, vor allem wenn man sich zu spät auf die Suche begibt nach einer Hebamme. Tatsächlich ist es sehr zu empfehlen, eine Hebamme zu suchen, sobald man einen positiven Schwangerschaftstest hat, dass man neben dem Termin beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin dann einfach nochmal das Telefon in die Hand nimmt und versucht, eine Hebamme zu bekommen. Und da ist die Gestaltung sehr, sehr individuell, je nach Hebamme. Also das kann man auch überhaupt nicht pauschalisieren. Es gibt Hebammen, die kommen sehr regelmäßig nach Hause, auch in der Schwangerschaft schon. Es gibt aber auch Hebammen, die sagen, okay, mein Hauptaugenmerk ist eher die Nachsorge. Also das heißt, wenn das Kind dann zu Hause ist mit den Eltern, dass da dann wirklich die regelmäßigen Besuche stattfinden. Die Hebammen bieten auch Kurse an, was Geburtsvorbereitungskurse angeht oder Schwangerenschwimmen oder Pilates, Yoga. Also es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Und da muss man für sich einfach schauen, was möchte ich, brauche ich das alles und mit was fühle ich mich wohl.
Wie finde ich denn die richtige Hebamme für mich? Haben Sie da einen Tipp?
Das ist schwierig.
Schwierig, ja.
Also da gibt es leider keine gute Möglichkeit, um das jetzt so pauschal zu sagen. Oft ist es eher so diese Empfehlungen, dass man im eigenen Freundeskreis mal nachfragt, auch wenn man vielleicht noch nicht schwanger ist, schon mal sich so ein bisschen umhört, okay, wer war im Freundeskreis, die begleitende Hebamme, dass man da vielleicht schon mal so ein bisschen Eindrücke bekommt und sich so ein bisschen was erzählen lässt von der Hebamme, um dann zu gucken, passt das gut zusammen, weil es ist schon dieses nach Hause kommen zu den Familien, das ist schon jemanden so in diese eigene Intimsphäre lassen. Das kann sehr herausfordernd sein und das sollte dann auch so ein bisschen Sympathie definitiv mit dabei sein. Und wenn man da so im Freundeskreis, also im eigenen Freundeskreis schon mal so ein bisschen geschaut hat, okay, wo hat es gut gepasst, da kann man dann die Hebammen erstmal abklappern.
Zumal, so ehrlich muss man sein, nach der Geburt dann ja auch eh erstmal alles im Ausnahmezustand ist. Also das
ganz
Haus
genau.
Sieht nicht so aus, wie man das möchte. Man selbst fühlt sich vielleicht nicht so, wie man möchte. Wenig Schlaf, dann gibt es vielleicht auch die einen oder anderen ich sage mal, Schwierigkeiten.
Das stimmt, aber da kann ich alle beruhigen. Das sind Sachen, da gucken die Hebammen nicht drauf.
Das war nämlich meine große Sorge damals. Also egal, ob es aufgeräumt ist oder nicht.
Das ist
die
egal.
Hebammen wissen schon, was da alles im Hintergrund abläuft.
Ganz genau.
Jetzt schauen wir nochmal auf die Geburten, auch dann eben im Klinikum. Gibt es denn Geburten oder Momente, die Ihnen persönlich ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
Das sind sehr, sehr viele, muss ich sagen. Also es ist zwar schon manchmal so, dass man oft viele Geburten vergisst und auch vielleicht die Person, die dahinter stand, aber dieses Begleiten und gerade wenn wir vielleicht auch sehr emotionale Geburten begleiten müssen, das heißt, wenn das Kind vielleicht nicht mehr lebt, also stille Geburten, das kann schon sehr, sehr herausfordernd sein. Vor allem dieser Switch ist dann manchmal sehr hart und dann müssen wir auf der einen Seite vielleicht eine Frau betreuen, die gerade ein Kind gebärt, was stillgeboren wird und auf der anderen Seite dann aber ein gesundes Kind begleitet auf dem Weg. Das kann schon sehr herausfordernd sein, auch für einen selber sehr emotional werden. Aber da ist für mich immer sehr, sehr wichtig, dass dieses Gespräch mit den Kollegen und mit den Ärzten, das fängt unwahrscheinlich viel auf.
Darf man auch nicht mit nach Hause nehmen wahrscheinlich. Also und auch dieser Switch, den zu schaffen. Also wie schaffen Sie das letztlich wirklich im Team? Also dieses auf der einen Seite tiefe, traurige Gefühle, da eben auch mitgehen zu können und dafür die Paare da sein zu können, für die Mütter da sein zu können. Und auf der anderen Seite dieses absolute Glücksgefühl, das ist eine große Herausforderung, stelle ich mir vor.
Das ist eine extrem große Herausforderung. Ich in meiner Berufskarriere habe auch lernen müssen, es nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich denke, das bringt dann irgendwann die Erfahrung. Man muss versuchen, es nicht ganz so nah an sich rankommen zu lassen, aber trotzdem nicht kalt zu wirken. Und das ist ein Balanceakt, der sehr schwer ist. Und ich weiß aber auch nicht, ich merke das auch mit dem Umgang mit unseren Studierenden, wir müssen denen ja auch ganz viel beibringen. Ich kann das gar nicht sagen, wie es funktioniert. Dafür gibt es keine pauschale Lösung. Ich denke, da muss jeder für sich sehr individuell schauen, wie komme ich damit am besten zurecht? Brauche ich da Hilfe? Reichen mir die Gespräche? Muss ich vielleicht dann doch noch ein bisschen weitergehen und dann vielleicht eine Beratung noch mit ins Boot holen? Das muss wirklich jeder für sich sehr individuell entscheiden.
Die Kernkompetenz neben dem medizinischen und fachlichen ist bei Ihnen auch das einfühlsam sein, die Empathie, das Einfühlungsvermögen.
Richtig? Definitiv. Eine sehr, sehr große Kompetenz, ja.
Was würden Sie Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern, es gibt ja auch mittlerweile männliche Hebammen, immer mehr, es kommen ja welche nach.
Ja.
Was würden Sie denen raten? Wie steigen Sie am besten in den Beruf ein?
Ich persönlich habe das damals auch gemacht, als ich mit der Ausbildung fertig war. Mir war es unwahrscheinlich wichtig, dass ich nochmal in einem größeren Team arbeite danach. Also wir haben als Hebammen die Möglichkeit, direkt nach dem Erhalt der Berufszulassung stehen uns alle Türen offen. Wir dürfen alles machen. Wir dürfen in die Hausgeburtshilfe gehen. Wir dürfen in die Selbstständigkeit gehen. Wir dürfen im Kreißsaal arbeiten. Wir dürfen alles machen. Also es gibt da keine Karenzzeit für irgendwas, sondern uns stehen wirklich alle Türen offen. Und für mich persönlich war es unwahrscheinlich wichtig, erst nochmal in einem großen Team arbeiten zu dürfen, nach meiner Ausbildung damals. Und das hat mir unwahrscheinlich viel gebracht. Ich bin nie aus diesem rausgekommen. Ich bin zwar auch selbstständig tätig, aber in der Geburtshilfe immer in einem großen Team, immer in einem Level-1-Haus gearbeitet, weil mir das, dieses Team unwahrscheinlich wichtig ist, um solche emotionalen Dinge besser verarbeiten zu können.
Wenn Sie, jetzt kommen wir langsam zum Ende unseres Gesprächs leider, wenn Sie sich etwas wünschen dürfen von den werdenden Eltern, für die werdenden Eltern, was ist das, Frau Fähre?
Ich wünsche mir in Bezug auf die Geburt im Kreissaal, dass die werdenden Eltern sehr offen sind für das, was kommt. Dass sie mit einem gewissen Plan, was wir vorher schon hatten, auch in den Kreißsaal kommen dürfen und sollen, aber offen für das, was kommt und dass die individuelle Betreuung wirklich gewährleistet werden kann. Ich finde immer, die Frauen und die werdenden Eltern sollen wirklich kommunizieren, was möchten sie, auf was können sie sich einlassen, was sind ihre Wünsche, dass das wirklich ganz klar kommuniziert wird und vielleicht auch tatsächlich, gerade wenn Schichtübergabe ist, dann vielleicht auch nochmal neu kommunizieren, dass da wirklich ganz klar gesagt wird, was die Bedürfnisse einfach sind.
Und dann klappt es hoffentlich auch mit der positiven Geburtserfahrung.
Das ist das größte Ziel, was wir haben wollen.
Und mit diesen Worten sage ich Dankeschön für Ihre Zeit, danke für das Gespräch und weiterhin viel Spaß.
Vielen Dank.